Ihr hört den Megapixel Foto Podcast. Herzlich willkommen zur 60. Folge des Foto Podcasts. Mein Name ist Rainer und wir schreiben heute den Sonntag, den 7. April 2019. Ein sehr sonniger Sonntag. Und heute gibt es Neues aus der Gerüchteküche und eine Vorstellung der neuen Panasonic Lumix DCG91 im Vergleich insbesondere mit der Sony Alpha 6400 und der Fujifilm X-T30. In der vergangenen Woche hat Panasonic die neue Lumix DCG95 announced und in Europa heißt diese Kamera DCG91. Ich weiß nicht, warum Panasonic weltweit verschiedene Modellbezeichnungen eingeführt hat. Muss man irgendwann recherchieren, den Grund erfahren. Also hier in Europa heißt sie DCG91 und es ist die Nachfolgerin der DCG81, die vor knapp 3 Jahren angekündigt wurde, nämlich genau im Oktober 2016. Die neue G91 wird im Juni 2019 erhältlich sein, so zumindest Panasonic. Und man kann davon ausgehen, dass es auch stattfinden wird, um praktisch die Sommerferien und die Sommersaison zu bedienen. Warum mache ich das heute? Einfach, weil diese Kamera auch in der 1000-Euro-Klasse der spiegellosen Systemkamera Einzug hält. Und das ist die heiß umkämpfteste Klasse, die es gibt in diesem Markt, wo am Prinzip die meisten Umsätze fließen. Da noch kurz am Rande, ich habe gerade gelesen in einem Online-Magazin, dass der Kamera-Sale dieses Frühjahr eingebrochen ist. Sieht noch schlechter aus wie letztes Jahr. Das heißt, die Beweggründe, neue Kameras zu kaufen, schwinden immer mehr. Ob das mit den Smartphones zu tun hat, die immer besser werden und diesen Markt kannibalisieren, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, gerade bei den spiegellosen Systemen ist ein bisschen Einbruch zu verzeichnen. Müssen wir vielleicht mal eine Sondersendung machen, woran das liegt. Aber hier in dieser Klasse von 1.000 Euro, da hat eigentlich fast jeder Hersteller ein Angebot. Dort wird der meiste Umsatz gemacht, also nicht bei den großen spiegellosen Systemkameras, die im Vollformat spielen, sondern in dieser 1000-Euro-Klasse, dominiert durch MFT- und APS-C-Sensoren. Deshalb habe ich mir heute mal den Tag ausgesucht und denke, wir machen mal eine Sendung und machen mal die aktuellen Angebote der Hersteller im Vergleich auf. Und genau das werde ich tun. Die 1000-Euro-Klasse, wie gesagt, wird dominiert derzeit mit aktuellen Modellen, die dieses Jahr announced wurden oder rauskamen, von Sony, Panasonic und Fuji. Komischerweise raus sind bei der Betrachtung Canon, Nikon, Olympus und Pentax. Einfach Canon und Nikon haben im spiegellosen Segment um die 1000-Euro-Klasse und wir reden hier 1000 Euro nur für den Body, nicht inklusive Optik, kein aktuelles Angebot. Nikon sowieso nicht, die hat diese spiegellose Systemklasse im APS-C-Segment irgendwie verlassen. Olympus hätte die Pen F im Angebot, aber die wurde abgekündigt. Das heißt, die wird nicht mehr lange produziert, spielt also hier in der Betrachtung auch keine Rolle. Und Pentax hat in diesem Segment gar nichts anzubieten. Wir haben es hier eigentlich mit 3 Herstellern zu tun, wobei ich glaube, im Laufe des Jahres wird Olympus da noch was nachliefern. Bei den anderen Kandidaten, bei Canon vielleicht, ich gehe davon aus, dass eine neue M6 Mark II, Mark III kommen wird und eine M5, bei Olympus auch, bei Pentax und Nikon, denke ich, da kommt nichts mehr dieses Jahr. Wer weiß, aber wir biegen erstmal ab in die Gerüchteküche und schauen uns mal an, was dort denn so gekocht wird. Ich war nämlich letzte Woche unterwegs und habe einen befreundeten Händler getroffen. Und der sagte mir, er ist gerade auf dem Weg nach Lissabon. Dort gibt es eine Veranstaltung von Fuji, sagte er. Und dort werden neue Modelle vorgestellt. Man weiß allerdings nicht, welche oder ein neues Modell. Na, immerhin, wenn Fuji einlädt, irgendwo entfernt für die Händler, dann bedeutet das was. Das machen die nicht einfach nur so für einen Workshop, sondern die stellen neue Produkte vor, neue Linsen und neue Bodies. Und die Vermutung war, dass eine neue X Pro reinkommt, und zwar die X Pro 3. Das ist aber, wie gesagt, nur eine Vermutung, klingt aber sehr wahrscheinlich. Das heißt, da kommt eventuell was. Und eine zweite Neuigkeit, die nicht bestätigt ist, wie gesagt, das sind Gerüchte, auch wenn sie von einem Händler kommen. und da nur von einem Mitarbeiter des Händlers, den ich auch getroffen habe. Ich habe nämlich mal nachgefragt, habt ihr denn Infos, ob es die neue Sony Alpha 7000 oder 6700, wie immer sie heißen wird, wann die denn kommt und ob die kommt dieses Jahr? Und da ist die Vermutung dahingehend, die kommt nicht mehr im Sommer, sondern die wird im Herbst announced und lieferbar im Dezember sein. Das heißt, vorher brauchen wir nicht hoffen, dass die Kamera kommt. Also announced im Herbst, passiert ja oft sowas. Und dann lieferbar im Dezember zum Weihnachtsgeschäft. Also wer jetzt denkt, Sony-Klasse früher einsteigen, könnte eventuell mit diesem Modell ein Problem werden. Naja, da gibt's ja die 6400, über die wir gleich auch noch reden werden, die eventuell irgendwo eine Alternative darstellt. Wie wahrscheinlich das Ganze ist, was ich eben gesagt habe, kann ich auch nicht beurteilen. Wie gesagt, das war ein befreundeter Händler. Die haben normalerweise ein bisschen mehr Informationen oder auch andere Kreise, wo sie die Informationen herbeziehen, wenn schon nicht direkt vom Hersteller. Na gut, dann müssen wir halt mal sehen, was kommt. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Für mich war es sehr interessant, weil ich will mir auch eine neue Kamera kaufen, was meine eigene Entscheidung anbetrifft. Ich werde also nicht warten, bis Sony da Ende des Jahres eventuell einen neuen Body vorstellt, der meinen Bedürfnissen entgegenkommt. Verlassen wir mal die Gerüchteküche und kommen zu unserem Vergleich. Erstmal zur DMC G91 im Vergleich zur G81. Wie gesagt, vor knapp 3 Jahren wurde die G81 announced zu einem Preis von rund 999 Euro und die neue wird ähnlich positioniert werden, alles ohne Body. Die G81 ist übrigens immer noch erhältlich, man kann sie also noch kaufen. Und im Kit wird sie angeboten, den 1260er, wie auch die G91, die neue, die wird auch im Kit erstmal angeboten mit dem 1260er, bekannten 1260er Objektiv vom Panasonic. Machen wir mal die größten Unterschiede auf zwischen den beiden Kameras, falls ihr eine G81 habt. Die Frage, soll ich updaten auf die G91? Wir machen mal einen kurzen Spec-Vergleich. Die G91 hat 20-Megapixel-Sensor. Und die G81 nur einen 16-Megapixel-Sensor. Es sind nicht die Megapixel, die hier eigentlich entscheidend sind, sondern die neue Sensortechnologie. Das heißt, der Sensor ist komplett neu. Der Prozessor hinten, der Bildprozessor und die Signalverarbeitung wird auch neu sein. Die Firmware wird neu sein. Das heißt, es wird ein bisschen bessere Bildqualität, Rauschverhalten wird ein bisschen besser sein. Das muss man sich dann im Real Life angucken, wie die Bildergebnisse sind anhand der Tests. Könnte sein, dass da ein signifikanter Unterschied ist. Ansonsten ist es so, dass der Rear Screen, also hinten dran das Klappdisplay, also bei beiden Fully Articulated Display, das man zur Seite klappen kann, nach vorne für Vlogging oder für Selfies, ist ein bisschen, löst ein bisschen größer auf mit 1,24 Millionen Dots gegenüber 1,04 Millionen Dots vorher. Das macht jetzt nicht den Riesenunterschied für die Bildbetrachtung und Bewertung. Ansonsten die FPS-Zahlen, das heißt, die Bildrate ist gleich geblieben mit 9 FPS im Single-Modus und 6 FPS im Continuous-Modus. Shutter Speed ist auch gleich geblieben. Bei Video sieht es ein bisschen anders aus. Gibt es Slow-Mo-Video, das heißt bei 1080p macht die neue 120 Bilder pro Sekunde, die alte nur 60, die G81. Und für jemanden, der filmt, Video dreht, das ist ja heute sehr beliebt, dass man Slow-Mo-Szenen reinschneidet, ist das schon ein bisschen signifikant. Also wenn ihr auf der Videoschiene seid, könnte es hier besser sein. Dafür gibt es am 4K noch ein bisschen was zu bemängeln. Es gibt einen 4K-Video-Crop, den gab es bei dem alten auch, der war bei 1,1-Faktor. Bei dem neuen ist er aber bei 1,26. Also wenn ihr ein 12mm Objektiv auf MFT drauf habt, dann müsst ihr ja mal 2 rechnen, also 24 habt ihr dann gemessen an Kleinbild. Und wenn ihr dann noch den Crop drauf macht im 4K-Modus mit 1,26, dann seid ihr ungefähr bei 30mm. Wenn ihr jetzt die Kamera in der Hand haltet und euch selbst aufnehmen wollt, da müsst ihr schon die Hand ziemlich strecken, damit es ein einigermaßen gutes Bild gibt. Das heißt, dieser Videocrop, und das wurde auch ein bisschen bemängelt bei den bisherigen Reviews oder Hands-on-Reviews, die ich gesehen habe, der wird immer ein bisschen rausgestrichen, der ist nicht so gut. Das war es zu dem Thema Videofähigkeiten fast. Es gibt hier noch ein weiteres Thema, nämlich die neue G91 hat VLOG-L mit 8-Bit integriert, also ein spezieller Modus bei der Aufnahme, das ein bisschen flacher ist, wo ich ein bisschen mehr Ressourcen habe. Und das kann die alte nicht, die hat gar keinen dieser Modus. Was noch sehr schön ist für Filme, das ist, es gibt neben dem Mikrofonsockel, den sie beide haben, gibt es auch einen Kopfhöreranschluss. Das heißt, die G91 hat einen Kopfhöreranschluss, was für Videofilme doch immanent wichtig ist. Ist eine klasse Sache, hat die alte nicht. Was kann sie noch mehr? Sie kann im Prinzip über USB geladen werden in der Kamera. Das kann die alte auch nicht. Und sie kann mit Dauerstrom versorgt werden, also auch beim Filmen. Sie hat übrigens kein Limit beim Filmen. Das heißt, dort kann man unbegrenzt von der Zeitdauer draufhalten, wird nur von der Hitzeentwicklung vermutlich und von der Batterielaufzeit in der Speicherkarte begrenzt. Da ist wohl irgendwie die Zollschranke gefallen, habe ich munkeln hören. Die Dimensionen der Kamera sind etwa gleich. Die ist nur ein paar Millimeter größer, tiefer und breiter, ist nicht signifikant. Und das Gewicht ist ungefähr 30 Gramm schwerer als die G81. Ist jetzt auch nicht so wild. Das heißt, wer die G81 hat, der wird hier wahrscheinlich keinen Gewichtsunterschied groß feststellen. Was man halt sieht, die größten Veränderungen sind der Sensor und das sind die Videofähigkeiten. Wer darauf Wert legt, der sollte sich die Kamera mal näher angucken, falls er eine G81 hat. Für die Fotografen muss man halt gucken, ob die Bildqualität wirklich so viel besser ist aufgrund der neuen Firmware und der Sensoren, dass man da eventuell umsteigen kann. So, jetzt kommen wir aber mal zum Vergleich mit den anderen beiden Kameras. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Also die G91 von Panasonic, die Alpha 6400, neu von Sony und die Fuji X-T30. Und hier beim Vergleich noch eine Vorbemerkung, die Sensorgröße vergleiche ich jetzt nicht. Es ist klar, das ist MFT bei der Panasonic und die anderen haben APS-C. Wer im Prinzip mit seinen fotografischen Anforderungen immer im Extrembereich tätig ist, das heißt im Lowlight, was weiß ich, bei Konzertfotografie, es gibt Leute, die fotografieren im Prinzip nur Weihnachtsmärkte, habe ich auch mal einen kennengelernt, also immer dort, wo kritische Belichtungssituationen sind, und zwar im dunklen Bereich, dann hat APS-C natürlich irgendwo Vorteil. Das will ich hier gar nicht bewerten. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen die Videofähigkeiten aller drei Kameras werde ich hier auch nicht bewerten, weil dazu bräuchte es eine eigene Sendung, die man darüber macht. Das passt hier in das Format jetzt, in das Zeitformat, so einfach nicht rein. Und die Ergonomie bewerte ich auch nicht, weil ich einfach diese Kameras selber noch nicht in den Händen hatte. Und das ist für jeden selbst nochmal irgendwie eine Herausforderung zu gucken, wenn die Specs passen, passt es denn von der Ergonomie? Man sollte das Ganze nicht überbewerten, man kann sich überall einarbeiten, aber es ist immer so, jemand hat große Hände, kleine Hände und das kann schon ein K.O.-Kriterium sein für die Kamera. Ich bewerte es heute einfach aufgrund der Spezifikationen der Kameras selbst, der Datenblätter und der Infos, die ich auf Hands-on-Previews und weiteren Berichten habe. Und guckt mir das mal an. Und wenn ihr Feedback dazu habt, wenn ihr meine Meinung teilt oder nicht teilt, würde ich mich freuen, wenn ihr bei Facebook eine Nachricht hinterlasst. Das ist alles verlinkt in den Shownotes, wie ihr mich erreichen könnt. Feedback ist immer willkommen. Man muss sagen, ich bin kein Fanboy irgendeiner Marke. Ich fotografiere zwar mit MFT, habe auch eine EOS M von Canon, bin aber relativ neutral. Ich bin da weder für noch gegen. Und bei all diesen Kameras, die man jetzt hier sieht und die ich auch nicht bespreche, alle aktuellen Kameras, soll man mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir uns berühmte Fotografen angucken wie Henri Cartier-Bresson oder aber Ansel Adams im Landschaftsbereich, all diese Bilder, die diese Kollegen damals gemacht haben, die heute als Kunstwerke gelten und auch andere Bilder von berühmten Fotografen, all diese Bilder könnt ihr mit all diesen drei Kameras machen, die ich heute vorstelle. Das heißt, es gibt da keinen Grund zu sagen, ich nehme die Kamera nicht, weil ich bestimmte Bilder nicht machen kann, bis auf diese Extremsituation, die ich angesprochen habe. Der Rest funktioniert immer. Das heißt, ihr könnt große Kunst erzeugen mit all diesen Kameras. Ihr könnt Wildlife shooten, ihr könnt alles Mögliche machen. Da gibt es kein Ausschlusskriterium. Okay, so, dann legen wir mal los und gehen mal in die Spezifikation und machen mal den direkten Vergleich auf. Und Vergleich heißt, ich lese nicht alle Specs vor, sondern ich erwähne nur die wichtigsten Unterschiede zwischen den Kameras, die aus meiner persönlichen Sicht den Unterschied ausmachen. Ihr könnt, wie gesagt, falls ihr das anders seht, auch Feedback hinterlassen. Bei all diesen Kameras handelt es sich um DSLM-Kameras, spiegellose Systeme. Manche werden fragen, warum hast du nicht noch hier Spiegelreflexsysteme reingemacht? Ich denke, das ist weniger interessant momentan. Der Trend geht halt zu spiegellos und ich habe mich halt hier für diese Runde dafür entschieden, das jetzt mal vorzustellen. Kann sein, dass ich mal eine Folge mache mit DSLR-Kameras. So, Preise. Die Panasonic wird 999 UVP kosten. Die Sony, wie bekannt, 1049 Euro, ist auch so im Markt, ist recht stabil. Und die Fuji X-T30 kostet auch 999 Euro. Das sind im Prinzip die Preise ohne Objektiv, nur die Bodies. Die Megapixel-Eigenschaften, die Panasonic hat wie gesagt 20 Megapixel, die Sony 24 und die Fuji hat sogar 26 Megapixel. Das sind deutliche Unterschiede. Je nachdem, welches Ausgabeformat ihr habt, muss man mal gucken. Ich schätze mal, bis zu DIN A4 macht es überhaupt keinen Unterschied, welche Art von Megapixel-Anzahl ihr hier habt. Ich habe schon größere Ausdrucke von mir gehabt, die hatten nur 12 Megapixel, hat auch funktioniert, je nach Betrachtungsabstand. Wem da feine Details bei den Ausdrucken ultra wichtig sind, der kann drauf achten. Ansonsten ist das erstmal ein Punkt, den ich jetzt nicht sehr groß gewichte. Die Serienbildfunktion bei den Kameras ist natürlich wichtig. Die Panasonic macht 9 Bilder pro Sekunde. Die Sony macht ungefähr 11 Bilder pro Sekunde und die Fuji, aufgepasst, macht 20 Bilder pro Sekunde. Das ist also für jemanden, der Serienbildfunktion, Sportfotografie wirklich schnell shooten will, dort ist die Fuji erste Wahl. Das Ganze funktioniert natürlich auch in JPEG und RAW, das unterstützen alle, ist heute Standard. Bei den Videoeigenschaften ist der Unterschied, die alle machen 4K. Mit 3840 mal 2160, nur die Fuji macht 4095 mal 2150. Und alle Kameras arbeiten in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Eine Sache noch im Videobereich, die Alpha und die Fuji haben Einschränkungen bezüglich der Laufzeit. Also die Sony hat 1799 Sekunden Laufzeit und die Fuji 600 Sekunden Aufnahmedauer. Die Panasonic hat keine mehr. Die Akkuleistungen sind auch unterschiedlich. Man geht bei der Panasonic von 290 Bildern aus pro Akkuladung, bei der Sony ungefähr für 410 Bilder pro Akkuladung und bei der Fuji auch um 300. Das heißt, hier ist die Sony im Vorteil und 100 Bilder Unterschied macht schon was aus. Wobei bei all diesen Kameras würde ich immer einen Zusatzakku mitnehmen, gerade wenn man filmt. Das ist immer angesagt. Die USB-Version ist bei Panasonic und bei Sony USB 2.0. Und bei Fuji 3.1, wobei ich glaube, der 3.1er wird zwar, man kann ihn zwar nutzen, aber die volle Datentransferrate steht nicht zur Verfügung. Alle drei Kameras kann man über USB laden, was heute scheinbar Standard sein wird. Die Displayauflösung unterscheidet sich nur minimal. Die Panasonic und die Fuji haben 1.040.000 Bildpunkte, die Sony nur 921.800 Bildpunkte. Das sollte für die Beurteilung keine große Rolle spielen. Alle haben einen Sucher, einen elektronischen Sucher, wie er heute schon Standard ist. Kommen wir aus meiner Sicht zu einem der wichtigsten Punkte, nämlich dem optischen Bildstabilisator. Weder die Sony noch die Fuji verfügen über einen integrierten optischen Bildstabilisator. Die Panasonic hat diesen und sie hat, insofern man ein Panasonic-Objektiv mit integrierter Stabilisierung hat, auch diesen Dual-IS. Das heißt, sie kann mehr Belichtungsstufen, Blendenstufen ausgleichen als Sony und Fuji. Das ist ein sehr großer Vorteil fürs Fotografieren. Braucht man auch in dem Fall, weil der MFT-Sensor halt kleiner ist, früher zum Rauschen neigt und man kann mit den ISOs ein bisschen unten bleiben und trotzdem noch aus der Hand schießen. Immer ist ein Vorteil, auch bei Videodrehs, aber das ist hier so, dass Sony und Fuji das nicht integrieren. Bei Sony gibt es eine Klasse höheren Modell, das es integriert hat, aber ansonsten sind die Dinger weg. Also man braucht eigentlich immer Optiken, die eine Bildstabilisierung beinhalten, was die ganze Sache natürlich ein bisschen teurer macht. Bei der Panasonic, jede Optik, die ich anschließe, ist damit automatisch mit stabilisiert. Ein weiterer großer Unterschied zwischen den Kameras ist das Display hinten, und zwar die Bedienung. Alle Monitore, die hinten dran sind, sind klappbar, aber nicht drehbar. Nur die Panasonic hat einen Monitor, den man ausklappen kann und zu sich selbst drehen kann und ein Selfie machen kann oder aber ein Vlogging machen kann. Die Sony hat diesen Vorteil, dass man das Display nach oben klappen kann, dann auch sehen kann. Der Vorteil verschwindet wieder, wenn man ein Mikrofon oben auf den Mikrofonschuh, auf den Blitzschuh aufsteckt und dann wird das Display wieder verdeckt. Das ist natürlich suboptimal, das heißt für Vlogging und für Selfies ist die Panasonic am besten geeignet. Danach kommen die Sony und dann die Fuji. Vom Gewicht her, die Sony wiegt 400 Gramm, die Panasonic 481 Gramm und die Fuji 383 Gramm. Das heißt, es ist die leichteste und kleinste auch. Die Panasonic ist die größte. Das muss man sich angucken, je nachdem, welche Hände man hat, welchen Batteriegriff man haben will und wie viel man schleppen will. Zwischen 383 Gramm und 481 Gramm sind 100 Gramm Unterschied. Ist natürlich schon eine Nummer, allerdings auch nicht mehr so signifikant. Vorteil bei der Panasonic ist, dass man mit kleinen, leichten Optiken unterwegs ist, also ein Gesamtpackmaß, das man dann einpackt, kann es durchaus sein, auch wenn der Body größer ist, dass dann die Optiken, die man mitschleppt, kleiner sind als bei der Fuji im APS-C-Segment, muss man sich angucken, und leichter vor allem, weil weniger Glas verbaut wird und durch die Größe einfach das Gewicht ein bisschen schwindet, muss man sich angucken, unter dem Verhältnis zur Sony, da muss man einfach sehen, welche Optiken braucht man. Und wie sehen die letztendlich aus und was bedeutet es am Gesamtgewicht? Ist eh eine gute Sache, wenn man ein System kauft oder sich entscheidet, zu sagen, okay, wenn ich dann mal verreise oder meine Fototour plane, was habe ich denn an Gesamtgewicht und Packmaß vom System her? Es nutzt ja nichts, das schönste, tollste System zu haben und ich merke, ich ruiniere mein Kreuz oder ich kann es nicht tragen oder es ist einfach zu viel an Gewicht, was ich da mitschleppen muss. Alle Kameras verfügen über rasend schnelle Autofokus-Methoden, über die üblichen Belichtungsmethoden. Das werde ich jetzt mal hier nicht bewerten. Das muss man sich dann in der Praxis mal angucken. Und wenn ich mir die Specs so angucke, gewinnt anhand der Datenblätter die Fuji X-T30. Sie hat die höchste Auflösung. Sie macht 20 Bilder pro Sekunde. Sie hat diesen höheren 4K-Modus mit 4096 Bildpunkten mal 2160. Sie hat nur die Einschränkung, dass sie im Videobereich 600 Sekunden aufnehmen kann. Das ist natürlich klar. Nicht so doll. Sie hat USB 3.1. Sie hat ein sehr hochauflösendes Display hinten dran. Sie löst sehr gut im ISO-Bereich auf, sehr gute Bildqualität. Sie hat die kürzesten Belichtungszeiten mit 1/32 in dem ganzen Segment. Und sie ist natürlich die kleinste und leichteste Kamera. Man sollte eigentlich zur Fuji greifen, wenn man das Ganze jetzt objektiv anhand der Specs bewertet. Das ist aber jetzt unabhängig von den tatsächlichen Bildergebnissen beim Fotografieren. Und was natürlich auch dabei ist, es ist unabhängig davon, was die Folgekosten sind, nämlich was Optiken kosten und das Zubehör kostet, weil bei Fuji hat man nicht so die Auswahl an Optiken wie bei den anderen Modellen. Trotz der Vorteile der Fujifilm muss man sagen, alle diese drei Kameras sind eng beieinander. Da gibt es die Unterschiede sind nicht wirklich groß, will ich damit sagen. Das heißt, welche Kamera man wählt, hängt jetzt nicht anhand dieser Spezifikationen. Es sei denn, wie gesagt, man ist in Extrembereichen unterwegs und braucht nur sehr hohe Serienbildrate oder wirklich exklusive Lowlight-Fähigkeiten. Und dann kann man danach gucken. Aber ansonsten, wenn man sich in den 90% der Fotografie tummelt, wie wir alle eigentlich als Enthusiasten, dann kann man alle drei Kameras wählen. Und der eigentliche Unterschied, der gemacht wird, ist eigentlich die Haptik und die Bedienung. Da muss man nochmal gucken. Aber das von allein von den Spezifikationen, auch wenn die Fuji leichte Vorteile hat, im Gesamten, wobei alle anderen Kamerasysteme auch irgendwo Vorteile haben, aber insgesamt sehe ich die Fuji hier leicht vorne. Alle drei Kameras sind wetterfest, weather sealed, das heißt, da gibt es auch keinen Unterschied. Das ist wirklich nur die Sensorgröße, die ich aber hier nicht weiter drauf eingehen will, wie ich anfangs gesagt habe. Und ansonsten ist das nur die Bedienung und die Haptik. Ich vermute mal, wenn man JPEGs macht von allen drei Kameras, sehen die zwar unterschiedlich aus, aber das wird nicht groß unterschiedlich sein. Wenn man dann in das RAW-Segment reingeht, wird man sehen, naja, die RAW-Files kann ich so anpassen, dass ich ein ähnliches Bildprofil bekomme bei allen Kameras. So, also, das heißt, die Bildqualität selber anhand der Megapixel vernachlässigen wir mal. Und auch den Bildeindruck zu erzeugen, bezogen auf so, wie ihr die Bilder nachher ausgeben wollt, das heißt im Internet auf Flickr oder in irgendeiner Community oder aber ausdrucken wollt, das könnt ihr nachträglich auch anpassen über die RAW-Verarbeitung. Das heißt, da ist auch keine große Differenz zwischen den einzelnen Kameras. Bedeutet doch, man müsste die Kameras nach Haptik beurteilen und nach den Folgekosten, die man hat und vielleicht nach der Sympathie für die einzelne Marke. Wir wollen aber hier ja irgendwo objektiv bleiben. So, und das bedeutet für mich derzeit anhand der Specs ist es Fujifilm. Andere Kameras haben in anderen Bereichen auch Vorteile, aber im Totalen ist es Fuji. Vom Preis her, was den Kamerabody angeht, gibt sich das nichts. Die Folgekosten sind allerdings unterschiedlich. Und gehen wir mal davon aus, dass bei Panasonic, weil es am längsten am Markt ist, auch die größte Auswahl, und das ist auch so an Optiken, sowohl von Panasonic wie von Olympus, wie von Sigma, wie von anderen Drittherstellern existiert. Das heißt, hier habe ich mehr Auswahl. Bei Sony ist es so, da gibt es auch eine gute Auswahl, gibt es auch Dritthersteller. Und dort gibt es auch Vorteile, nämlich die Kompaktheit und das Bedienkonzept von Sony, was manchmal kritisch gesehen wird, aber in der Regel doch ganz gut funktioniert. und natürlich bestimmte Fähigkeiten der Kamera, speziell bei der 6400, was im Prinzip das Autofokusverhalten angeht, über die eingebaute KI, das heißt diese künstliche Intelligenz, die eigentlich schon vorausahnt, wo das Objekt, das ich fotografieren will, sein wird und dann darauf scharf stellt. Bei Fuji ist es natürlich die exzellente Bildqualität und der Bildeindruck, den man hat und natürlich die Vorteile hier auf der Spec-Ebene, die das ganze Ding herausheben. So, jetzt kann man sich überlegen, zu welcher Konklusion kommt man denn letztendlich? Was würde ich denn persönlich jetzt kaufen, wenn ich diese Info habe, die ich euch eben vorgelesen habe? Wie schon gesagt, man kann mit diesen Kameras wirklich mit allen Modellen hier großartige Bilder erzeugen, großartige Kunst. Es gibt Profis, die mit jedem dieser Systeme fotografieren, auch als Zweitkamera, und dort wirklich großartige Sachen machen. Darum geht es jetzt nicht, das ist wohl klar. Und die Frage, wonach würde ich entscheiden, würde sich danach richten, insbesondere, wie ich schon sagte, die Haptik, also kann ich sie bedienen, und die Folgekosten, die ich hätte, wenn ich in so ein System reinsteige, weil das ist ja auch irgendwo signifikant für mich. Ich habe ja nicht unbegrenzt Geld, genauso wie ihr auch. Und derzeit geht die Tendenz bei mir zur Sony Alpha 6400. Und das liegt einfach daran, dass die Folgekosten aufgrund der Objektivauswahl zwar höher sind wie bei der Panasonic-Welt oder bei der MFT-Welt insgesamt, aber doch niedriger als bei Fujifilm. Das heißt, ich komme deutlich günstiger mit den Optiken weg. Ich kann adäquate Bildqualität erreichen. Ich habe einen 24-Megapixel APS-C-Sensor mit genug Ressourcen im Hintergrund. Und der Rest der Ausstattung, insbesondere was mich interessiert, diese KI-Funktion, das Autofokus, weil ich da einfach weniger Ausschuss beim Fotografieren habe, das interessiert mich auch. Nachteil bei den Kameras von Sony ist, dass sie keine integrierte Bildstabilisierung haben. Zumindest die 6400 nicht, die 6500 hat eine, die 64 nicht. Und die X-T30 hat auch keine integrierte. Aber in dem Fall würde ich eher zur Sony greifen, weil sie einfach in der Mitte liegt, von den Kostenseite her sowieso leicht und kompakt ist, trotz allem noch, auch wenn sie schwerer ist wie die Fuji. Ich würde sie nehmen, aber das ist erstmal ein vorläufiges Ergebnis. Ich vermute, dass Canon noch diesen Frühjahr oder Sommer ein neues EOS M-Modell rausbringen wird. Das werde ich mir auch nochmal angucken. Aber die Tendenz geht leicht zur Alpha 6400. So, und jetzt die Diskussion eröffnet. Ihr könnt ja mal gucken, wie ihr das seht, wo ihr hingeht. Ich möchte nur bitten, wenn ihr Feedback gebt, nicht auf der Hinsicht basieren, dass ihr sagt, naja, ich habe bisher Fuji gehabt und bin hochzufrieden, deswegen würde ich wieder eine wählen. Ich würde gerne ein bisschen mehr Objektivität reinbringen und in die Diskussion an sich und weniger die Marke zählen lassen, sondern einfach objektive Fakten. Klar ist, wenn man hier Bilder macht mit allen drei Kameras, die irgendwo runterrechnet auf ein bestimmtes Format und dann irgendwo ausstellt oder aber irgendwo im Internet postet und dann die Diskussion eröffnet und sagt, okay, welches Bild ist denn von welcher Kamera, da wird nichts bei rauskommen, da werden Leute richtig liegen, Leute falsch liegen. Man kann es einfach irgendwo bei der Nachbearbeitung, insbesondere die man tut, nicht mehr beurteilen. Und das ist eigentlich die Konklusion aus der ganzen Sache. Haptik zählt, Preise zählen und natürlich vielleicht spezielle Vorlieben bei bestimmten Eigenschaften. Aber in der Summe macht man mit diesen drei Kameras nichts falsch und ist mit allen eigentlich gut bedient. Das ist natürlich ein bisschen unzufrieden für all die, die jetzt zugehört haben und gesagt haben, hey, ich will aber eigentlich wissen jetzt ziemlich genau, was hier Sache ist. Stimmt, kann ich nachvollziehen, aber leider ist es nicht so einfach. Das ist auch der Grund, warum viele Zeitschriften irgendwo sagen, naja, so richtige Kaufempfehlungen zwischen dem Ganzen gibt es eigentlich nicht. Klar ist, all diese Kameras haben nicht wirklich irgendwo einen Ausreißer, einen Nachteil, wo man sagt, deswegen würde ich sie überhaupt nicht wählen. Das gibt es hier nicht, sondern all diese Kameras sind wirklich inzwischen auf dem Niveau, wo man sagen kann, man kann sie alle wählen. Na gut, also das war's für die heutige Sendung. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr verplappert und es war halbwegs interessant für euch. Richtig spannend wird's ja erst, wenn die Kameras eben laden sind und man kann sie mal begrabbeln und das Bedienkonzept mal im Vergleich wirklich durchgehen. Das kann man ja nur im Laden. Leider schicken einem die Hersteller nicht alle Kameras zur Ansicht. Aber gut. Das heißt, meine Aufforderung ist eigentlich dahingehend, sich das selbst mal anzugucken und die Haptik anzugucken. Wenn man schon ein System hat, kann man ja das zumindest schon mal im Vergleich ziehen zu einer Kamera, die dann in irgendeinem der Elektronikmärkte rumliegt, und kann sich das mal angucken. Gut, das war's wie gesagt für heute. Ich wünsche euch alles Gute für nächste Woche. Macht euch mal Gedanken, gebt mal Feedback. Ich wünsche euch erstmal, dass euch alles gelingt nächste Woche, was ihr euch vorgenommen habt, sowohl fotografisch wie auch beruflich, wie auch im sonstigen Leben, ist genauso wichtig. Und wir hören uns wieder nächste Woche Sonntag um 19 Uhr, wenn ihr mögt. Also bis dann.